ARD Sounds.
Wir saßen im goldenen Käfig und ich wurde definiert, bevor ich mich selbst definieren konnte. Ich hatte keine eigene Identität. Ich habe nur das gemacht, was andere praktisch von mir wollten, die Erwartungen erfüllt, um meine Eltern auch zu schützen. Ja, nichts Negatives zu tun, weil es auf meine Eltern zurückfällt. Und das waren ganz schlimme Erfahrungen, die ich habe da machen müssen. Und immer wieder zu hören, ach, alles, was du erreicht hast, hast du nur dadurch erreicht, dass du die Tochter deines Vaters bist.
Aus dem Leben, der Talk mit Uwe Jäger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Heute mit Dagmar Eckel. Sie ist die Tochter von Horst Eckel. Er stand für Deutschland bei dem Wunder von Bern 1954 als jüngster Spieler auf dem Platz. Und ihr Leben als Tochter eines Fußballweltmeisters teilt Dagmar Eckel in ihrem Buch Der Preis des Ruhms und heute mit uns, worüber ich mich sehr freue. Hallo Dagmar, schön, dass du mein Gast bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Dagmar, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du keinen Papa hast wie alle anderen?
Das war eigentlich schon ganz früh. Aber nicht, weil meine Eltern mit mir drüber gesprochen haben. Also vom Wunder von Bern wurde bei uns in der Familie so gut wie nicht gesprochen. Ich wusste, okay, er ist Lehrer und er hat mal Fußball gespielt beim FCK. Das war so das, was ich wusste. Aber er war eben auch nie da. Also in meiner Kindheit, ich hatte keine Vaterfigur. Ich habe eine Großmutter, also meine Oma, meine Mama, meine Schwester und selbst der Hund war ein Weibchen, was mein Papa immer gesagt hat, er meinte drei Frauen sozusagen. Und ja, da hatte ich das noch gar nicht gespürt. Aber ich habe es aus der Öffentlichkeit, weil man hat mich immer so anders behandelt.
Was heißt das? Man hat dich anders behandelt?
Also entweder hat man mich mit Samthandschuhen angefasst oder man hat dann zu mir gesagt, du fühlst dich aber als was Besonderes, du denkst ja, du bist was Besseres und du sprichst Hochdeutsch. Also ich habe früher Hochdeutsch gesprochen, da meine Mama und meine Oma Hochdeutsch gesprochen haben. Das habe ich dann ganz abgelegt, damit ich eben nicht wieder immer das gesagt bekomme. Also man hat einfach gespürt, irgendwas ist da nicht so ganz, wie andere behandelt werden. Und ja, ich dachte immer, das hängt an mir selbst, an meiner Person. Und das ist als Kind natürlich unheimlich schwer nachzuvollziehen oder zu verstehen. Und da mir früh Dinge passiert sind, wie als ich 6 Jahre alt bin, auf dem Heimweg zur Schule, hat man mich ins Gebüsch gezogen. Für Jungs haben mich betatschen, abgeküsst und so. Und mit 7 der Entführungsversuch, den meine Mama mich dann gerettet hat. Da fragt man sich natürlich schon, was ist da, warum ist das alles in deinem Leben so, schon als Kind? Und das war auch der Moment, wo ich wirklich immer über die Schulter geguckt habe und geschaut habe, kommt wieder irgendwas, ist wieder jemand da, der mir was Böses will? Und so habe ich aber früh gelernt, Situationen einschätzen zu können, was mich vielleicht auch manchmal vor Schlimmerem bewahrt hat.
Wenn wir gerade mal bei diesem Entführungsversuch bleiben, den du angesprochen hast. Ja. Du warst auf dem Heimweg von der Grundschule, ein Auto ist von hinten gekommen und Männer haben dich reingerissen. Du hattest vorher deine Mama von der Telefonzelle aus angerufen, dass sie dich abholen soll.
Genau.
Du durftest früher heimgehen, weil dir schlecht war.
Es war früh morgens, es war Winter, es war also noch dunkel. Und ich war in Bruchmühlbach, das ist praktisch, die ersten, zweiten Klassen waren Vogelbach, dritte und vierte war in Bruchmühlbach, das ist ein Ort nebendran. Und dann durfte ich nach Hause und habe an der Telefonzelle gestanden in Bruchmühlbach.
Hast die Mama angerufen, dass sie
mich
abholt?
Genau, dass sie mich abholt. Und normalerweise hat meine Mama immer ein bisschen gebraucht. deshalb habe ich gedacht, naja gut, stellst dich an den Bordsteinrand und wartest. Und dann kam ein weißes Auto, die Tür aufgemacht, mich reingezogen. In dem Moment, ich war wie erstarrt. Also ich konnte auch keinen Schritt zurückgehen oder ich konnte nicht rufen, ich konnte gar nichts. Ich wusste gar nicht, was richtig passiert. Meine Mama kam von hinten angefahren, mit dem Verwupptisch, mit dem weißen VW-Käfer und hat dann getutet wie wild und dann bin ich wieder rausgestoßen worden. Und dann habe ich nur noch mal meine Mutter gesehen. Klar, die hat mich in den Arm genommen, hat mich getröstet, aber mir nie wirklich erzählt, was da passiert ist.
Die Polizei hatte angeblich deine Eltern gewarnt vor einer Entführung.
Genau. Meine Eltern haben uns das auch nicht gesagt. Ich weiß auch gar nicht, ob meine große Schwester davon was gewusst hat, aber ich war eben tatsächlich der schwächste Punkt.
Du hast und schreibst auch in deinem Buch, du bist 1968 geboren und sagst auch gerne, ja, du seist buchstäblich auf dem roten Teppich geboren worden. Das erste Mal warst du mit 3 Monaten in der Zeitung zu sehen, auf dem Abend deines Papas und seitdem eigentlich immer in der Öffentlichkeit. Haben sich deine Eltern da keine Sorgen gemacht oder hatten die keine Bedenken, dich da und euch so öffentlich zu zeigen, sich so öffentlich mit euch zu zeigen?
Nein, weil ich glaube, das war damals noch nicht so das Problem, weil es nicht diese Handys gab und dieses Gleich. Also heute hat sich das Ganze ja dermaßen ausgebreitet, dass man ja aufs Kleinste aufpassen muss. Und das war einfach, bei uns war immer Reporter im Haus. Ich weiß, es kann es mir gar nicht anders vorstellen. Und das waren alltägliche Situationen. Hier saßen wir auf einer Picknickdecke und mein Papa hat mich so wie King Lion, der Film, nach vorne gehalten. Und Das hat man als Baby ja da gar nicht so gemerkt, aber späterhin schon, weil klar fragt man sich dann als 6-, 7-, 8-Jähriger, muss ich jetzt vor die Kamera und muss mich verschiedene Turnübungen oder sonst was machen oder stehe auf dem Balkon und winke. Klar fragt man sich das dann, aber wie gesagt, da wurde nie so richtig drüber gesprochen. Ich habe das erst so mit 15 realisiert, als ich das Buch von Fritz Walter, ich hatte Keuchhusten, habe mich hinten in Papas kleinen Souvenirraum gesetzt und habe dann die Bücher von Fritz Walter gelesen. Und da habe ich das erste Mal richtig verstanden, dass mein Papa ja ein Held war sozusagen, was er für Deutschland auch getan hat, nicht nur für den Fußball. Da hat sich das bei mir erstmal wirklich gesetzt und habe das verstanden. Ich habe auch vorher schon, als ich 10 Jahre alt war, im Gymnasium war, war ein Quiz, das wir gespielt haben. Und da hat es geheißen, wie hieß Horst Eckel mit Spitznamen. Und natürlich jeder in meiner Gruppe, den Punkt, den haben wir. Und ich so, wurde immer kleiner in meinem Sitz. Und ich so, ich weiß es nicht. Ne? Und die, wie, du weißt es nicht? Und ich so, nee. Und das war das erste Mal, wo ich auch zum Papa gegangen bin, habe gesagt, sag mal, was hattest denn du für einen Spitznamen? Und er sagt, ja, Windhund. Und ich so, Windhund? Ja, weil ich so dünn, er war ja wirklich groß und ganz, ganz dünn. Die Oma hat ihn erst rausgefüttert und so schnell war. Ich bin eben davon gelaufen, deshalb Windhund.
Und da hattest du den Spott auf deiner Seite, weil du den Spitznamen von Papa nicht kanntest.
Was heißt den Spott auf meiner Seite? Den Spott, ja, nicht, nee, Spott würde ich gar nicht mal sagen. Das war schon mehr als Spott. Und ich habe ja in der Schule bei den Lehrern ganz viel Schlechtes erfahren. Deshalb wollte ich eigentlich nie Lehrer werden, weil ich bin da wirklich so ab 13 durch die Hölle. Wirklich durch die Hölle und zurück.
Was hast du dir da anhören müssen von den Lehrern, aber eben auch von deinen Mitschülern?
Vor allem von den Lehrern. Sowas wie, ja, was willst du schon mit so einem Vater wie deinem? Der kann nichts anderes als hinterm Ball herrennen. Und du bist so dumm, dass du nicht mal in die Fabrik gehen kannst, arbeiten. Oder du hast mit deinem Drahtgestell, wie du aussiehst, mit deinem Drahtgestell im Mund.
So das ist eine Spange.
Ich hatte als, ja, zumal, glaube ich, in der ganzen Schule die einzige Spange damals, weil da gab es es ja noch nicht. Das wurde noch nach Amerika eingeschickt und alles. Und ja, so hässlich mit dem Drahtgestell im Mund. Ich meine, da war ich 13. Ja, und das prägt einem. Das ging dann so weit, dass ich überhaupt nicht mehr zur Schule gegangen bin, sondern nur noch auf dem Bahnhof gesessen habe. Und tatsächlich auch mich einfach nachts in die Badewanne gesetzt habe, nass gemacht und draußen die Kälte gesetzt habe, um krank zu werden, damit ich nicht in die Schule muss. Und das war ganz, ganz schlimm. Ich wusste gar nicht, warum das so ist. Ich hatte in der Grundschule bestes Zeugnis der Klasse und ging dann nachher aufs Gymnasium. Und es war die Hölle auf Erden. Also 3-4 Jahre. Ich muss dann auch wiederholen. Und meine Mama ist dann mit mir, ich habe es meinen Eltern gesagt, aber der Papa dann, ach, das gibt's nicht, Lehrer sind so nicht. Er war ja selbst Lehrer. Also die haben das gar nicht richtig wahrgenommen.
Also konntest du mit ihnen darüber sprechen? Hast du ihnen das erzählt?
Nur, ich habe es versucht. Ich habe es auch versucht, meiner Mutter zu erzählen. Das werde ich auch nie vergessen. Da habe ich im Bett gelegt und sie hat gesagt, Schatz, jetzt sag doch mal, was ist los? Du hast dich auch verändert. Ich habe dann angefangen, was zu sagen. Und da hat es unten geklingelt. Und das war meine große Schwester, die hatte da ein Problem. Und dann ging sie runter. Sie hat aber gesagt, sie kommt nochmal, ist aber nicht mehr gekommen. Und das war so der Moment, wo ich dann nichts mehr erzählt habe. Ich habe mich in meine Welt zurückgezogen, habe viel gelesen, 5 Freunde oder was auch, was ich halt gern gelesen hatte, waren so Abenteuerromane. Und habe dann wirklich in meiner eigenen Welt gelebt. Mhm. Bis meine Mama dann in der 10. in die 11. ging es dann darum, dass man ja auch, oder 9. kann es auch sein, ging es ja darum, dass man dann so Fächer auswählen musste. Und ich wollte Deutsch nehmen und gehe dann dort mit meiner Mutter hin. Und meine Mutter war eine bildhübsche Frau und der lacht sie an und sieht mich von hinten kommen. Da hat die Mama gesagt, so viel Hass in den Augen eines Menschen hat sie noch nie gesehen. Und das war der Moment, wo ich gewechselt bin nach Kaiserslautern aufs Heinrich Heine. Und von dort ab lief alles wieder bestens.
Was glaubst du, wo das herkam?
Das war schon immer so. Seit ich denken kann, wir haben faule Eier an die Wand geschmissen bekommen vom Haus, nachdem wir das frisch gestrichen hatten. Papas Grab wurde jetzt mit Schmutz und Zahnpasta beschmiert. Das finde ich schon wirklich, also eins der schlimmsten Dinge, die man tun kann. Er kann sich ja nicht mehr wehren. Und das war von Kind an. Ich kenne es gar nicht anders. Wir saßen im goldenen Käfig und ich wurde definiert, bevor ich mich selbst definieren konnte. Ich hatte keine eigene Identität. Ich habe nur das gemacht, was andere praktisch von mir wollten, die Erwartungen erfüllt, um meine Eltern auch zu schützen. Ja, nichts Negatives zu tun, weil es auf meine Eltern zurückfällt. Und das waren ganz schlimme Erfahrungen, die ich habe da machen müssen. Und immer wieder zu hören, ach, alles, was du erreicht hast, dein Studium, dein Magister oder was auch immer, hast du nur dadurch erreicht, dass du die Tochter deines Vaters bist. Ansonsten, ich habe ja anonyme Sachen, Instagram auch geschrieben, du bist ein Nichts. Ohne deinen Vater wärst du wirklich ein Nichts und du kannst ohne deinen Vater nicht überleben und lauter solche Dinge. und Kondolenzbrief bekommen, in dem dran gestanden hat, ich hätte meinen Vater umgebracht. Ich wäre schuld an seinem Tod.
Was hat das alles ja für dich bedeutet und auch mit dir gemacht?
Mir hat mich gebrochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht die Liebe meiner Eltern gehabt und nachher auch den Schutz meines Vaters, weiß ich nicht, ob ich das überlebt hätte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das machen sich die Menschen draußen überhaupt keine Gedanken drüber, dass Kinder allgemein, ich habe ja auch mit vielen anderen Kindern berühmter Leute gesprochen, was sie einem da antun können. Und wenn man das sieht, viele trinken oder nehmen Drogen oder was auch immer. Und ich kann es irgendwo verstehen. Denn man hält diesen Druck und diese Erwartungen irgendwann nicht mehr aus.
Hast du auch mit Kindern der anderen 54er Weltmeister gesprochen?
Was haben die weniger, erlebt oder erzählt? Weniger, weil die alle älter sind. Eher von denen, die nachkamen, also 70er oder so, also 74er oder so. Die meisten waren ja doch ein gutes Stück älter als ich. Weil ich bin ja so der Nachzögling. Und ich kenne zwar ja Ottmar Walter, also der Sohn von Ottmar Walter, die Familie kenne ich auch ganz gut. Aber da habe ich weniger drüber gesprochen. Eher mit wirklich denen, die dann so alt waren wie ich.
Und was hat dir geholfen, mit all dem klarzukommen, neben der Liebe und Zuneigung deiner Eltern?
Mich zurückzuziehen und das war's. Ich hatte also nicht viel, wo ich jetzt sagen kann, das hat mich herausgeholt. Und auch viel, also ich habe eine wirklich beste Freundin seit fast oder über 30 Jahren jetzt schon. Das ist die Freundin, auf die ich mich 100% verlassen kann. Wirklich, 100, das ist wie Seelenverwandtschaft. Und alles andere waren einfach auch viele Freundschaften, ob jetzt Männer oder Frauen, die davon ein Stück vom Licht abhaben wollten, in dem ich ihrer Meinung nach stand oder den Papa kennenlernen wollten oder die Fußballer von Betzenberg kennenlernen wollten. Und ich habe immer wieder vertraut und bin immer wieder enttäuscht worden. Und dann fängt man einfach an, weniger Vertrauen in die Menschen zu setzen, obwohl ich wirklich immer an das Gute glaube, an das gute Herz, das ich mir auch bewahrt habe über all die Jahre hinweg. Aber es verletzt einen. Es verletzt einen wirklich tief.
Du hast später auch als junge Frau Stalking und Vergewaltigungsversuche erlebt, auch mehrfach, durch prominente Persönlichkeiten, die du über deinen Vater kennengelernt hattest.
Leider.
Konntest du da mit deinen Eltern drüber sprechen?
Ich habe also meiner Mutter ein bisschen was erzählt, aber meinem Vater nie, weil ich wusste, er sitzt dann, es waren ja manchmal auch wirklich gute Bekannte von ihm. Und wie sollte ich das sagen? Ich wusste, er hätte da zwischen den Stühlen gesessen, er hätte natürlich auf meiner Seite gestanden und ich wollte einfach nicht, dass er damit reingezogen wird. Weil ich weiß, dass das ihn wahnsinnig belastet hätte. Und das wollte ich nicht. Das ist das, was ich mit meine, ich habe meine Eltern geschützt. Weil man weiß ja nie, was draus geworden wäre, wenn sich die Presse dann auf sowas gestürzt hätte. Und das wollte ich meinem Vater nicht antun, weil er das nie, das wollte er nie.
Spielt das auch eine Rolle mit? Du schreibst es auch in deinem Buch ganz offen, dass deine Mutter immer gesagt hat, wir müssen den Papa und seinen Ruhm und Erfolg ein Stück weit auch schützen.
Ja, natürlich, das habe ich mir als Kind schon auf die Fahne geschrieben. Das war ganz klar, warum ich ganz spät oder überhaupt gar keine Identität hatte. Ich habe das alles verloren und ich habe dann immer versucht, das zu machen, was die Öffentlichkeit oder die Menschen von mir erwartet haben, damit ich, ja, damit meine Eltern da nie mit betroffen wurden und mein Vater auch nie auf sowas angesprochen wurde. Der hätte sich das gar nicht vorstellen können. Für ihn war das unvorstellbar.
Hast du deinen Eltern später mal Vorwürfe gemacht
auch?
Oder hättest du dir gewünscht auch, dass sie dich eben besser geschützt hätten vor so einer Öffentlichkeit? Oder?
Sie haben mich da nicht schützen können. Das war ein Ding der Unmöglichkeit. Sie haben es ja versucht, indem sie mich auch nicht viel mitgenommen haben am Anfang. Ich musste ja wirklich darum kämpfen, dass der Papa mich überhaupt mit auf den Betzenberg genommen hat. Oder dass die Mama mich irgendwohin mitgenommen hat, über den roten Teppich laufen. Wenn da ein roter Teppich war, musste ich außen rumlaufen um den roten Teppich. Also ich durfte nicht mit drüber, damit ich nicht so in die Zeitung kam. Aber es war... Das war, auf der einen Seite waren die Reporter da, auf der anderen haben sie versucht, mich zu schützen. Sie wussten selbst, glaube ich, gar nicht so ganz genau, was sie machen sollten. Und für meinen Vater waren ja solche Übergriffe undenkbar. Weil er wurde ja von der Öffentlichkeit oder so gar nicht angegriffen, weil er war ja der Held. Und viele, die ihn eigentlich hätten angreifen wollen, haben es an uns ausgelassen.
Sag mal, du hast uns schon erzählt, dein Papa war nicht oft zu Hause. Mhm. Was für eine Beziehung hattet ihr dann?
Ich wusste, ich hatte immer die Sicherheit, er hat mich lieb. Er ist mein Papa und das wusste ich von tief in. Meine Mama hat mir das auch immer so Geschichten erzählt, als ich dann auf die Welt kam. Und sie hat dann immer Angst gehabt, weil mein Vater zu meiner Schwester auch gesagt hat, ich kann ein zweites Kind gar mehr so lieb haben wie dich. Und das hat meine Mama schon belastet. Und sie sagt, in dem Moment, wo er dich das erste Mal im Arm hatte, hat man die ganz starke Verbindung gespürt zwischen euch beiden. Also da war immer schon ein tiefes Band.
Also auch wenn er nicht oft da war was zwischen euch.
Ja, er war immer nur kurz da, aber diese Momente haben wir auch genossen. Wir haben sonntags manchmal im Bett gelegen und er hat mir dann die Geschichte erzählt mit seiner Mannschaft, wo sie abgestürzt sind im Dschungel und sie sind alle gefressen worden, außer er. Er kam in den Kochtopf, weil er so dünn war und konnte dann den Kochtopf umwerfen und ist rausgerollt. Und da habe ich mir immer dann irgendwann nur gedacht, ja, aber warum leben die dann eigentlich noch? Also, aber das war, das daran erinnere mich ich unheimlich gerne. Er hat mir das Fahrradfahren beigebracht mit 2,5 zu schwimmen, da wir damals in Moorbach waren. Und da bin ich oft ausgebüxt und da hat mich der Milchmann oder der Postbote zurückgebracht oder man hat mich halt unten im Schwimmbad gefunden.
Ihr hattet ein Hotel, wo es im Keller ein Schwimmbad
gab? Nee, es gab, das Hotel hatten wir, das war Sporthotel Eckel, aber unten drunter war ein öffentliches Schwimmbad. Okay. Und ich bin halt immer ausgebüxt. Und dann haben sie mich manchmal gefunden beim Bademeister auf dem Schoß, Kuchen essend. Und aber Papa hat in der Zeit ein Junge und ein Mädchen aus dem Wasser gezogen und den Jungen konnte er nicht mehr retten. Und da hat er gesagt, bevor er dann seine eigene Tochter aus dem Wasser ziehen muss, hat er mit 2,5 mir das Schwimmen beigebracht. Da hat man so Puffärmelchen gehabt und da hat er immer mehr die Luft rausgelassen und dann konnte ich schon mit 2,5 wirklich schwimmen, da war er dann sicher.
Und irgendwann war keine Luft mehr drin, da musste
ich. Genau, da musste ich dann wohl oder übel schwimmen. Aber ich war, habe ganz früh wirklich geschwommen, bin vom Dreier gesprungen, ich hatte also von nichts Angst. Und wir hatten auch unsere Geheimnisse. Ich habe auch Fußball gespielt mit den Jungs und die Mama hat es mir verboten. Ich durfte es nicht, er wusste es und dann habe ich mal den Arm gebrochen.
Gleich beim ersten Mal, ne? Oder relativ früh?
Naja, ne? Relativ früh. Aber er wollte mich schon nach Kaiserslautern zur Mädchenmannschaft bringen und da ist mir das passiert. Und dann hat die Mutti Strich drunter. Abitur und studieren, das war für sie, das ist ganz wichtig, weil das war so ihr Traum.
Du hast auch eine Zeit lang irgendwie das Gefühl gehabt, ja, er hätte sich eigentlich einen Sohn gewünscht. Der Arzt hatte damals auch gesagt, du sollst ein Junge werden.
Ja, ich habe einen hellblauen Babypass tatsächlich, ja.
Ne? Deswegen und auch der Versuch, Fußball zu spielen, hast du auch kurze Haare immer, ne?
Ich habe ganz,
aus wie ein Junge.
Genau, also das hat früh angefangen, so mit 8 oder 9 habe ich, bin mit 5 Jungs aufgewachsen in der Nachbarschaft und ich habe natürlich gespürt, clever wie ich war, die haben natürlich mehr Freiheiten als die Mädchen. Aber ich hatte das Gefühl, ich habe mich immer gefragt, er hat ja schon eine Tochter, vielleicht hätte er gerne einen Sohn gehabt. Und dann habe ich tatsächlich die Haare kurz gehabt, immer nur Bubenschuhe und Hosen. Und meine Mama war, ach Gott, nee, ganz enttäuscht, weil sie hätte es ja gern gehabt wie ein Mädchen. Und Papa hat mir dann auch feinen Bogen geschnitzt oder Stelzen geschnitzt. Und das waren so diese Momente, wo er dann da war. Und das hat schon ein Band zwischen uns geknüpft. Aber ich hätte, wenn man nur unter Frauen aufwächst, ich hätte gern seine Meinung zur Welt gewusst. Ich hätte gern gewusst, was ist er überhaupt für ein Mensch? Was hat er für Werte? Was steckt dahinter? Und das hatte ich eben nicht. Und ich hatte auch den Schutz irgendwo nicht von ihm. Und das ist das, was ich so sehr vermisst habe.
Später wurde eure Beziehung dann enger. Da warst du 17.
17, ja genau. Ich habe, da lief immer Trio mit Four Fouls and a Riptide, wie es im Amerikanischen hieß. Und ja, ich hatte so einen kleinen Crush auf Nick Ryder. Und,
einer der Darsteller, ne?
Oder
der
Nick Ryder, das war Joe Penny. Also so heißt er wirklich. Nick Ryder hat er nur die Figur, genau. Und ja, ich habe das dann immer angeschaut und auf einmal kam er abends so ganz ruhig und leise und hat sich dazugesetzt. Hat gar nichts gesagt. Und ich so, Dann war die Sendung vorbei und da hat er gesagt, du, weißt du was, das gefällt mir. Und ich so, okay. Und als ich dann das nächste Woche, das kam ja immer wöchentlich, ins Wohnzimmer kam, saß er mit seinem Bierchen und seinem Hartwurstbrot, ich weiß es wie heute, und hat gesagt, ja, Schatz, wo bleibst du denn? Dein Nick rettet schon wieder die Welt. Und ich so, dein Nick? Also er hat es gespürt, er hat es in kurzer Zeit wahrgenommen und ich habe mich endlich gesehen gefühlt.
Und da wurde die Beziehung zwischen euch beiden
ganz, ganz eng, ja. Wieder. Weil wir haben dann angefangen, über alles zu erzählen. Und da war ich ja schon alt genug, das alles irgendwo verstehen zu können. Und da haben über Freundschaft erzählt, über das Team, über Gerechtigkeit, über all diese Dinge. Und das war der Moment, wo ich zu mir gesagt habe, so, und jetzt fahre ich mit auf den Betzenberg. Ich war zwar sporadisch mal dabei, wo er mich vergessen hat mit 10. er ist heimgefahren und ich saß immer noch auf dem Betzenberg.
Gab es Ärger daheim? Oder?
Nee, bevor er die Tür aufschließen konnte,
hat er gemerkt, ui, da war was.
Mir fehlt was. Ja, ja, stimmt da nicht. Auf alle Fälle, habe ich mich dann zu ihm ins Auto gesetzt und gesagt, so, du fährst jetzt auf den Betzenberg, ich fahre mit. Und das war anfangs für ihn schwer, weil die haben in der Generation haben sie Frauen und Kinder nie mitgenommen. Das war verpönt in sozusagen. Und dann bin ich jedes Mal mitgefahren und zum Schluss ist er niemals auf den Betzenberg gefahren, wenn ich nicht dabei war. Oder zu irgendwelchen Events. Ich habe nachher das Management für ihn ja auch übernommen, als die Mama krank wurde. Und ich habe da wirklich gemerkt, hey, ich bin ja gar nicht wie meine Mutter im Grunde genommen. Ich habe ja dieselben Wertvorstellungen und alles, was er so sportlich sieht und wie, das ist genau ich. Und das hat er auch gespürt, das hat er schon früh gespürt. Und für ihn war das auch so eine Suche, wie komme ich an meine Tochter eigentlich jetzt wieder näher ran, wie machen wir das? Und da bin ich den drei Schauspielern, der ganzen Crew, dem ganzen Team so dankbar, weil sie haben mir tatsächlich meinen Vater zurückgegeben. Wenn das nicht gewesen wäre, weiß ich nicht, ob das stattgefunden hätte. Und ich sage, im Leben passiert immer so, wie es passieren soll und auch zur richtigen Zeit. Und es war auch die richtige Zeit, denn als Kind hatte ich das nicht so verstanden. Ich habe dieses Erwachsensein ein bisschen gebraucht, um auch seine Seite verstehen zu können.
Du hast eben schon gesagt, du hast dann später sein Management übernommen, hast ihn auch häufig ja zu Terminen, Veranstaltungen, Galas begleitet. Ja. Das waren dann die schönen Momente. Ihr habt ja gemeinsam schöne Dinge erlebt, auch
natürlich
tolle Leute getroffen.
Ja.
An was erinnerst du dich da besonders?
Dass er auch im hohen Alter, das vergesse ich nie, das war auf dem Frankfurter Sportpresseball, nachts um zwei haben wir im Regen gestanden und haben den Fans Autogramme gegeben. Und er ist nicht weggegangen. Er hat zu mir gesagt, die Fans haben uns groß gemacht. Für die Fans muss man dankbar sein. Das darf man nie vergessen. Und wenn auch ein Fan kommt, dann gebe ich dem Autogramm. Wir haben wirklich im Regen gestanden. Ich musste ihn dann irgendwann wegholen, weil ich auch gemerkt habe, es hat ihn eben auch belastet. Und das werde ich nie vergessen. Oder Wetten, dass?
Da war er 82 schon.
Als ja. Und da hat er ja immer gesagt, Dagmar, ich kann immer so die Treppen runter. Und Dagmar, du achtest dann drauf. Und ich im Vorfeld zu den CQ gesagt, ja, bitte nicht die Treppen runterkommen, die Großen, das kann er nimmer. Und da muss man ihn hier schon und da schon. Ja, und was war das Endeffekt vom Lied? Er kam ganz stolz die Treppen runter, setzt sich auf die Couch zu Megan Fox. Ja, nebendran. Und dann wollten sie nur dann, weil ich auch gesagt habe, holt ihn dann, wenn Pause ist, runter. Nee, er bleibt jetzt hier sitzen, hier fühlt er sich jetzt wohl, ja. Und ich so, aha, klasse, super. Und dann gingen wir hinterher noch auf die Aftershow-Party, das war im Hotel, da war auch noch Tokyo Hotel war da und die sind alle früher ins Bett gegangen als mein Vater. Und morgens um sieben steht da schon wieder an der Tür und klopft, Dagmar, es gibt Frühstück. Wir müssen runter, es gibt Frühstück. Und ich so,
Also er hat Ausdauer.
In dem Alter noch so eine Ausdauer zu haben und so eine Disziplin, und das habe ich bei ihm bewundert, denn ohne diese Disziplin, hat er auch selbst gesagt, wäre er nie so groß geworden, obwohl er da nie auch einen Hauch eines Gedanken dran verwendet hat, dass er jemals Fußball-Weltmeister werden würde. Er war ja der kleine Junge aus Vogelbach, aus einer armen Familie, aus einer Kriegsfamilie, er hat seinen großen Bruder verloren. Mit 15 haben sich die Eltern scheiden lassen. Und er ist bei seiner Mama geblieben, obwohl er, wenn er mit seinem Vater gegangen wäre, zu der Oma Käthe, dort aufs Gymnasium hätte weitergehen können, einen ganz anderen Weg einschlagen. Hier musste er vom Gymnasium runter und ist ins Sägewerk mit 15.
Um zu arbeiten.
Um zu arbeiten und seine Mama und seine große Schwester zu ernähren. Und das war Wahnsinn, als er diese Geschichte erzählt hat, denn da sieht man, was er schon in jungen Jahren für eine Disziplin, Verantwortungsbewusstsein hatte. Da habe ich ihn sehr dafür bewundert.
Später hat er eine Ausbildung als Werkzeugmacher bei Pfaff in Kaiserslautern gemacht und ist dann eben Weltmeister 1954 geworden. Er war 22, als er Weltmeister wurde. Ja. Und der Jüngste in der Mannschaft, also der bei allen Spielen.
Benjamin, deshalb hat er auch Platz Spitznamen. Stand. Er hat mehrere Spitznamen gehabt: Kämpchen, Zäpchen, Benjamin und Windhund. Und später sogar Louis in der Lotto-Mannschaft.
Aber was hat er dir erzählt, was dieser Erfolg auch mit ihm persönlich gemacht hat und wie er damit umgegangen ist als junger Mann?
Für ihn war das undenkbar. Also er ist ja mit 17 dann schon nach Kaiserslautern. Das war nach dem Spiel in Kinsbach, wo er auch so, er hat ja viele Tore geschossen. Und da hat er
war eigentlich wieder, Stürmer, ne?
Ja, er hat da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und dann ging er ins Probetraining, kam heim und hat dann seiner Mama gesagt, also ganz ehrlich, ich kann kein Fußball spielen. Was ich gesehen habe, wie die Fußball spielen, das ich werde nie was. Und einen Tag später ist angerufen worden, er ist dann sofort genommen worden, gleich ein, zwei Tage später, also im selben Jahr hat er dann schon für den Betzenberg gespielt, die großen Spiele gemacht und das erste Spiel ist er sogar ausgepfiffen worden. Aber da war Fritz Walter für ihn da. Der hatte ja auch schon seinen Plan im Kopf, genau wie mit dem Trainer zusammen und mit dem Sepp Herberger. Aber mein Vater hat nie daran gedacht, berühmt zu werden. Oder er wollte es eigentlich auch gar nicht. Ich bin ein vorrückbarer Jung und ich bleibe ein vorrückbarer Jung.
Was ist dann über ihn da hereingebrochen, als sie wirklich ihr Weltmeister waren, womit ja keiner 54 gerechnet hatte?
54, ja. Nein, klar. Er sagt, wir standen unten auf dem Platz und wir haben für Deutschland gespielt und weil wir spielen wollten. Und wenn die Nationalhymne ertönt ist, dann standen wir voller Stolz da. Dann die 84. Minute, das Tor fällt und dann waren sie Weltmeister. Nicht, dass sie sich das nicht zugetraut hätten. Also sie sind schon mit einem gewissen Stolz dorthin gefahren und sie waren sich schon sicher, sie können weit kommen. Aber jetzt war der Schlusspfiff und sie waren Weltmeister. Und er sagt, wir haben das gar nicht verstanden. Und was wir da noch für Deutschland getan haben, das war uns erst Jahre später bewusst. Und wir stiegen in den Zug und wir sahen die Massen an Menschen, die zu uns ans Fenster kamen, uns Geschenke gaben. Wir sind dann nachher immer irgendwo an den großen Städten gehalten. Und dann sind wir in Kaiserslautern mit den Autos durch die Stadt gefahren. Und späterhin hatte Fritz dann auch gesagt, du hast, wir fahren jetzt aber auch noch gemeinsam nach Vogelbach. Und das haben sie dann getan. Und er sagt, das war was, was ihn so begeistert hat. Und er hat sich aber selbst nie den Druck gemacht. Für ihn war das einfach so. Und er war bescheiden bis zum Schluss. Also sie waren wirklich alle miteinander. Nicht nur der Papa, weil er jetzt der Jüngste war, sondern sie waren alle, wir sind Weltmeister, aber bescheiden. Ich habe ja viele noch kennengelernt, auch von den Ungarn, die ganz toll waren. Also ich habe die alle bewundert. Es waren bescheidene Menschen. Da hat natürlich jeder auch sein eigenes Päckchen zu tragen gehabt. Und jeder hat auch seine eigene Art gehabt. Aber im Grunde genommen haben sie wirklich bis zum Schluss zusammengestanden. Mein Papa ist ja auch noch auf die Beerdigung vom Herrn Schäfer gegangen und hat einen Brief noch an ihn geschrieben. Also ich habe ihn geschrieben, Papa hatte dann, habe ihn mir vorgelesen. Also die Verbindung war nach wie vor da und vor allem auch zu den Ungarn. Mhm. Und das fand ich so toll, weil zum Schluss waren das keine zwei Mannschaften, sondern nur noch eine, durch Freundschaft verbunden.
Weil du auch seine ehemaligen Mannschaftskollegen angesprochen hast. Ja. Einige sind ja auch an dem Ruhm und den Erwartungen, die dann mit dem Erfolg mit ihnen verbunden wurden, zerbrochen. Der Ruhm wurde dann für einige teilweise auch zum Fluch. Wie ist es da deinem Papa gelungen, im Leben Fuß zu fassen?
Durch die Mutti.
An dem Ruhm nicht zu zerbrechen.
Durch meine Mutter und meine Großeltern. Also mein Vater hat sich dann von zu Hause, von seiner Mutter losgelöst, weil sie nicht wollte, dass er meine Mama heiratet. Und da hatte sie ihn vor die Entscheidung gestellt. Und für meinen Vater gab es nur meine Mutter. Ist dann zu meinen Großeltern gezogen und die waren dann wirklich ein Elternersatz für ihn. Die haben ihm, meine Oma hat ihn aufgepäppelt und meine Mama sagt immer, sie hatten dann so ganz riesengroßes Federbett und da haben sie sich als junge Leute auch reinfallen lassen, hatten Spaß. Und ich habe ja die, nach dem Tod von Papa, die Liebesbriefe auch gefunden. Erst wusste ich gar nicht, ob ich sie lesen sollte oder nicht. Habe es dann aber getan und das hat mich nochmal so berührt, weil man da die Liebe zwischen den beiden, obwohl sie Dickköpfe waren und beide Temperament hatten und uns oft die Türen geflogen sind bei uns zu Hause, sich aber wirklich geliebt haben. Und ich glaube, so eine Liebe ist selten. Und diese Liebe hat ihn davor bewahrt. Und wieder, ich komme wieder auf seine Disziplin und seine Bescheidenheit zu sprechen, das wegzustecken.
Also da auf dem Boden zu bleiben oder auch, Halt zu finden.
Ja, das war sein Halt. Also da kann ich mit ganz großer Sicherheit sagen, seine Familie, nachher auch wir Kinder, waren sein Halt. Und vor allem die Mutti. Also das war die große Liebe seines Lebens.
Du bist später mit deinem Vater dann auch nochmal in die Schweiz gefahren, die Orte seines großen Erfolgs als Fußballer. Im Bankdorfstadion war er gemeinsam, aber auch im Hotel Belvedere. Und er fragte dich, hörst du sie?
Also wir saßen im Garten, meine Mama war dabei, mein Mann und meine Tochter war damals gerade ein Jahr alt. Da gab es ein Treffen nochmal, auch von den Enkeln. Und auf alle Fälle saß ich mit Papa wirklich im Garten. Und ja, ich habe sie gehört, ich habe sie gesehen, ich habe diese Ausgelassenheit, diese Vertrautheit, die Kameradschaft gespürt. Das war einfach da. Und auch wenn ich dann nochmal ins Belvedere komme, dann ist das für mich immer noch da. Und ich denke an diesen Moment, den ich mit ihm habe teilen können, der war wirklich was ganz Besonderes. Und wir sind dann runter an den See und dort hat er sich von seinen Kameraden nochmal verabschiedet. Und es war, ja, man hat es gespürt. Man hat diesen Geist von Spiez tatsächlich gespürt. Und da kann man jetzt jemand sagen, was er möchte. Der ist da. Und der ist immer noch da. Die verlassen diesen Platz irgendwie auch nie richtig.
Also war für ihn sein ganzes Leben lang was Besonderes, damals Weltmeister geworden zu sein?
Ja, es war was Besonderes und vor allem er war dankbar. Er hat immer gesagt, Dagmar, ich bin so dankbar dafür. Und für euch, für die Familie und wenn du auch später, genau wie ich, nur einem Menschen helfen kannst im Leben, dann hast du schon ganz viel erreicht. Und wenn ich zurückblicke auf mein Leben, würde ich nichts ändern. Und auch, du kannst Fehler machen, du kannst hinfallen und musst aus deinen Fehlern lernen, aufstehen und weitermachen. Dann ist alles gut. Das sind Dinge, die sage ich heute noch meinen Kindern. Und ich war froh, dass meine Eltern beide noch erleben durften. Und Anna, meine Tochter, ist jetzt 13, Amadeus ist 11. Und gerade Anna hatten sie ganz viel. Also da haben sie ganz, meine Eltern waren streng, das muss ich nochmal dazu sagen, also wirklich streng. Und dann erlebe ich sie, wie sie mitten bei 36 Grad im Sommer in meinem Zimmer, Jugendzimmer standen und mit Anna, da war es vielleicht 2,5, Jingle Bells getanzt haben. Oder ich komme, um Anna abzuholen, sie stehen, wir hatten so ein Müllhäuschen dort hinten dran und versteckeln sich und sagen, Mama, was macht ihr denn da? Ja, die Anna sucht. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Mein Vater kam auf Strümpfen ans Auto nochmal gerannt und hat beiden zugewunken. Also das war ihr größtes Glück, die beiden jetzt noch. Und sie konnten sie ja doch noch einige Jahre erleben. Und dafür bin ich dann dankbar. Aber der Papa war immer bescheiden. Er hat zu mir gesagt, setz dich nie über andere Menschen hinweg, halte dich nie für was Besseres, sondern helf Menschen, die es nicht so gut im Leben haben wie du. Und deshalb hätte er nie verstanden, dass so viel Böses passiert ist.
Dein Vater ist nach seiner Zeit beim FCK zu uns ins Saarland gekommen, zum SV Röchling-Völklingen, und hat sich quasi aus dem Profifußball verabschiedet. In den Amateurbereich ist er gegangen. Er blieb viele Jahre als Spieler erst, dann aber auch als Trainer. Und du schreibst in deinem Buch, das war für ihn nicht einfach nur eine weitere Station nach dem FCK, sondern es hatte eine richtige Bedeutung, weil es war für deinen Vater ein Neuanfang. Inwiefern?
Genau, man muss ja auch dazu sagen, er war erst 28, hat also früh die Karriere abgebrochen. Und ich habe auch einen Brief vom Sepp Herberger gelesen, der gesagt hat, ach, komm doch zurück. Er war ja nicht nur FCK, er war ja noch bei der Nationalmannschaft. Und ich halte ja immer einen Platz frei. Er wollte, glaube ich, eigentlich, dass Papa das Amt vom, also ein Kapitänsamt vom Fritz übernimmt, aber das hätte Papa auch nie gewollt.
Und Fritz Walter.
Von Fritz Walter, genau. Er hat auch eine wirklich enge Verbindung zu Sepp Herberger gehabt. Sepp Herberger war der Trainer für ihn. Er hat übrigens gesagt, der beste Pädagoge, den er überhaupt kennt. Und er hat sehr viel von Fritz gelernt und sehr viel vom Sepp Herberger gelernt. Und er hat dann mit meiner Mutter alles abgesprochen. Und es war dann eben so, dass er damals in Völklingen bei weitem mehr verdient hat als durch den Fußball. Und da war ja noch nicht absehbar, dass eine Bundesliga kommt. Wenn er das gewusst hätte, weiß ich nicht, wie er sich entschieden hätte. Aber ich denke, er hat das ja auch auf meine Mama gehört.
Er hat nicht nur Fußball gespielt in Völklingen, sondern hat auch bei Röchling gearbeitet, hat sich unter anderem um den Lehrlingssport gekümmert.
Genau, richtig. Ja, das, und das fand er ganz toll. Also das war praktisch schon die Vorstufe zu seinem Lehrerdasein. Und er ist eben immer gern mit Jugendlichen ausgegangen. Und ist mit dem umgegangen, hat denen was versucht beizubringen. Aber er war eben auch, er hat ja drei Stationen, einmal in Idar-Oberstein noch trainiert und später drei Stationen im Saarland. Und bei der letzten, da waren wir immer als Familie bei jedem Heimspiel mit dabei.
Wo war das?
War hier in der Nähe von Homburg auch. Aber ich müsste es nachlesen.
Aber ihr wart immer dabei?
Wir waren, also damals war ich 10, 11, also wir waren immer dabei, natürlich. Und dann hat man ihn auch erlebt, oder ich habe ihn so ziemlich das erste Mal auch erlebt, wie er als Trainer ist. Wow. Also er war da schon sehr anspruchsvoll und sehr, also er hat praktisch von den anderen das erwartet, was er hatte, Disziplin und auf dem Platz. Und er hat immer gesagt, ich und Fritz waren nach dem Training noch auf dem Platz. Und das hat er eben auch sehen wollen. Egal, ob das jetzt eine kleine Regionalmannschaft oder was auch immer war. Er hat sie auch dazu geführt, dass sie aufgestiegen sind. Hat dann aber irgendwann Ende 40 gesagt, er will jetzt auch nicht mehr trainieren. Das war nicht so jetzt tatsächlich das, was er machen wollte.
Und ja, als Trainer hat er gerade mit Völklingen große Erfolge gefeiert, hat sie in die Regionalliga geführt, die Mannschaft, und ins Achtelfinale vom DFB-Pokal, damals gegen Werder Bremen.
Weil er so gescheucht hat. Also da habe ich wirklich das erste Mal erlebt, und später bei den Lottospielen. Als Trainer, aber auch als Spieler, er ist ja nicht vom Platz runter. Die wollten ihn austauschen, er ist nicht vom Platz runter. Der hat 90 Minuten bei der größten Hitze durchgespielt, und also mit 80 ja noch. Und ich dachte immer, er fällt auf den Platz um.
Also war sein ganzes Leben lieber Fußballer.
Fußball, er kam von der Schule heim, hat 8 Stunden Tennis gespielt, Tischtennis gespielt, alles, was einen Ball hatte. Und Ski sind wir auch noch gefahren. Ja, er wollte alles, was er macht, eben richtig machen. Auch gerade im Sport. Meine Mutter war im privaten Leben so der Mensch, der das immer alles gelenkt hat und Manager war, und eine sehr starke Persönlichkeit. Und mein Vater im Bereich Sport. Und ich stand da dazwischen und hatte 2 so starke Persönlichkeiten. Ja, wohin sollte ich mich denn dann entwickeln, außer auch ein Kämpfer zu werden? Ich hatte ja gar keine andere Wahl. Zumal mein Vater mir wirklich unbewusst, dass ich es gar nicht gemerkt habe, das Erbe gegeben hat und mich auch daran hingeführt hat, wie ich mit Medien umgehe, wie ich mich auf dem roten Teppich benehme, wie ich mit den Menschen umgehe, weil er wusste, ich werde diejenige sein, die sein Erbe übernimmt. Er hat zu mir gesagt, wenn nicht du, wer dann?
Wenn wir nochmal zu Völklingen zurückkommen dürfen, Dagmar, du schreibst ja in deinem Buch, es war nicht irgendeine Station, sondern ein Neuanfang für deinen Vater. Was hat er dir über seine Zeit in Völklingen erzählt?
Also vor allem war nicht nur Völklingen ein Neuanfang, sondern nachher auch Morbach. Aber Völklingen war klar, er kam aus dem Fußballbereich. Und es hat sich ihm ja eine völlig neue Welt erschlossen. Und die Menschen waren total lieb zu ihm, haben ihm auf, war natürlich stolz, wer da jetzt kommt. Und er sagt, diese Menschlichkeit und diese Bodenständigkeit, Klein Ottweiler war es übrigens. So, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Klein Ottweiler war das letzte Mal, wo er trainiert hat. Ja, das hat ihm so gut getan und hat ihn nochmal zu einem anderen Menschen geprägt in einer ganz anderen Richtung. Und ich glaube, das war für ihn wichtig, dass er wusste, okay, er kann auch andere Dinge. Und er ist nicht nur Fußballer.
Du schreibst es auch so schön in deinem Buch. In Völklingen stand er nicht als Held von Bern auf dem Platz, sondern als der Horst. Und ja, was ihm da offenbar auch so gut gefallen hat, war die Bodenständigkeit, dass er eben nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch da schon wirken konnte.
Das war ihm ja schon immer wichtig. Guck dir den Menschen an, mit dem du zu tun hast. Guck hinter die Fassade, glaub nicht immer das, was andere sagen. Und so wollte er natürlich auch gesehen werden. In ihm steckte immer dieser kleine Vogelbacher Junge. Und das hat er überall mit hingetragen. Und wenn Sie die Menschen heute fragen, die sagen dann auch, du Dagmar, dein Papa hat mir ein Licht ins Herz gesetzt. Und gerade mit Röchlingen, Vöglingen habe ich ja da eine enorme Verbindung, da meine Großoma, also Stiefoma, in Vöglingen, Oma Käthe, in Vöglingen gewohnt hat. Und ich habe meinen Opa Jan mal kennengelernt, der ist gestorben, als meine Schwester 3 war. Aber die Oma, und war dann oft bei meiner Oma in Vöglingen. Und Röchlingen habe ich dann nachher nochmal angerufen. Da wollte ich, glaube ich, da noch eine Verbindung wieder herstellen, damit jemand auf die Gala vom Papa kommt. Das ging dann nicht, aber da waren sie auch dort. Ich habe mir einen Namen genannt und sofort, wussten sie genau, wer ich bin, und wir haben uns lange unterhalten. Das war eine sehr schöne Unterhaltung und da hat man das auch gespürt, dass mein Vater erstens dort was gefunden hat, aber auch was gegeben hat, dass die Menschen dort überhaupt nicht mehr vergessen haben. Und ich denke, das ist ja das Wichtige. Er hat immer gesagt, der größte Triumph für uns war eigentlich gar nicht die Weltmeisterschaft, sondern dass wir für Deutschland, für die Menschen in Deutschland was tun konnten und dass wir ein Team waren und die Ungarn, dass die Freundschaft da war. Also da war schon immer dieses Menschsein bei ihm da.
In Völklingen hat er dann 1965 nach 57 Spielen auch seine Karriere als Spieler beendet. War dann aber eben noch Trainer und feierte den Erfolg mit SV Röchlingen, Völklingen, mit dem Einzug ins DFB-Achtelfinale. Das schon gesagt, da waren viele Erinnerungen, besondere Verbindungen, aber dem Sepp Herberger war das gar nicht eben recht, dass er nach Völklingen gegangen ist. Dein Vater hatte ja auch nach dem 54er Erfolg Angebote aus England.
Direkt noch bei der WM, so viel ich das weiß, auch Fritz Walter und Ottmar Walter, und da war schon einiges an Geld im Spiel. Und er hat aber dann mitgekriegt, dass die anderen beiden abgelehnt haben. Er hat gesagt, ich hätte mich nie getraut, das jetzt anzunehmen oder wegzugehen von Kaiserslautern. Es war halt dieses, ich bin den Menschen dort verpflichtet und dankbar.
Und er hat, glaube ich, deutlich mehr Geld.
Sehr viel mehr Geld. Also er hätte dadurch auch Millionär werden können. Und vor allem, wenn er dort länger geblieben wäre, das wäre alles gar keine Frage gewesen. Und meine Mutter hat immer gesagt, sie wäre jederzeit mit ihm ins Ausland gegangen. Aber er war 22, da war die Hanne da in Vogelbach, die da gerade mal 17 war. Und das war nicht seins, er war sehr heimatverbunden. Und ich weiß nicht, ob er sich wohlgefühlt, das war England, ob er sich wohlgefühlt hätte. Mit meiner Mama, wenn sie da schon verheiratet gewesen wären, ja, da wäre er gegangen und meine Mama hätte das locker weggesteckt. Die wäre auch gegangen, ganz klar, die war da ganz straight. Aber er hat halt zu viel dem Ganzen zu verdanken gehabt, auch Deutschland und dem DFB und FCK zu verdanken gehabt, und das hat er bis zum Schluss nicht abgelegt.
So ist er dem FCK treu geblieben und erhalten geblieben und dann später eben auch dem Saarland ein Stück weit.
Ja, natürlich. Meine Schwester ist in Homburg geboren. Da waren sie gerade bei der Oma und dann sind die Wehen eingesetzt und da haben sie es, glaube ich, gerade bis nach Homburg auch geschafft. Aber sie ist tatsächlich auch immer dem Saarland treu geblieben, während ich also mehr in Rheinland-Pfalz auch war. Aber ich habe in Saarbrücken studiert. Also darum, ist doch klar, das ist Vogelbach, ist so an der Grenze auch zum Saarland. Und ich liebe das auch hier.
Viele enge Verbindungen.
Ja, ganz viele enge Verbindungen. Ganz viele enge Verbindungen, viele schöne Erfahrungen. Meine Eltern sind oft nach Homburg gefahren, da gab es ein ganz bestimmtes Restaurant oder auf dem Weihnachtsmarkt. Also es war immer wieder, dass wir immer wieder ins Saarland gefahren sind. Natürlich kann ich gar nichts anderes sagen. Also ich habe nur positive Erinnerungen, auch an die Menschen, die wirklich sehr offenherzig und sehr liebevoll waren.
Nach seiner aktiven Karriere, Dagmar, ist dein Vater Lehrer geworden. Du hast uns schon erzählt, er war dann Lehrer viele Jahre noch für Werken und Sport. Dafür hat er mit 38 Jahren nochmal eben eine Ausbildung zum Lehrer gemacht, ein Referendariat. Und du sagst eigentlich, für ihn war der Beruf des Lehrers seine eigentliche Berufung. Inwiefern?
Eine tolle Lehrerpersönlichkeit, da kann man gar nicht drum rumkommen. Also ich war 2,5, als wir dann nach Moorbach gewechselt sind, mit den Großeltern auch. Mhm. weil er hat dort hat er das Referendariat dann auch gemacht, war, hat die Sportausbildung, hat nochmal studiert und ich weiß immer, was er zu mir gesagt hat, Dagmar, das war so hart. Ich musste sogar Schwimmennoten machen und alles. Das einzig Tolle war Fußball, weil da saß er in der Prüfungskommission und er hat gesagt, das war für mich schwierig. Ich wollte ja meinen Mitkommilitonen ja nur was Gutes, ja, und er hat dann nur eins und zwei sozusagen verteilt. Das war für ihn, aber gerade Schwimmen war nochmal was ganz Neues. Er konnte zwar schwimmen, aber jetzt das, was man da verlangt hat in so einem Studium, war für ihn mit 37, während 38, wenn die anderen alle jung waren, ja, natürlich nochmal schwer. Aber man muss dazu sagen, meine Mama hat das Hotel geführt. Das war in den roten Zahlen. Meine Mama hat es in die schwarzen gebracht, aber nur durch harte Arbeit bis nachts um drei hat sie dann Abrechnung gemacht. Ich saß auf ihrem Schoß morgens um fünf schon wieder auf dem Markt eingekauft. Sie hat selbst gekocht, sie hat geputzt auch, hat eine Putzfrau auch gehabt. Man konnte dort auch übernachten und mein Vater hatte studiert und zwei Trainerjobs und hat selbst Fußball gespielt. Also ich habe meine Eltern nie anders erlebt als hart arbeiten.
Also klar, dass du ihn dann auch wenig gesehen hast und deine Mutter wenig gesehen
hast. Da hat es natürlich schon angefangen. In der Zeit habe ich sie gar nicht gesehen. Meine große Schwester hat mal zu meiner Mama gesagt, geh doch nur einmal mit mir um den Block. Und ich habe mir dann angewöhnt, selbstständig zu werden. Meine Großmutter, mein Opa waren da und mein Opa ist damals mit mir noch viel spazieren gegangen, hat auf einem dieser Spaziergänge dann auch einen Herzanfall bekommen, ist gestorben. Und das habe ich mir nie verziehen, weil er hat mich dann getragen und ich habe immer gesagt, ich habe immer das Gefühl gehabt, das war meine Schuld. Ja, ich habe auch meinen Großvater sehr geliebt. Aber ich bin immer auf und davon. Weil ich habe mich gelangweilt, meine Mama war nicht da, mein Papa war nicht da und ich habe dann gesagt, okay und tschüss. Milchmann hat mich zurückgebracht, der Postbote hat mich zurückgebracht. Irgendwann habe ich dann beim Papa in der Lehrerkonferenz gestanden. Er sagt immer, wie du da mit 3 Jahren hingekommen bist, wo du wusstest, wo ich arbeite, wo meine Schule ist, das hat er sich nie erklären können. Die Tür ging auf und ich stand da, mein Papa ist hier sozusagen und da habe ich dann auf seinem Schoß gesessen oder dann war meine ganz große Aufregung, denn ich war im Kindergarten, meine Mama kam fast immer zu spät. Ich saß dann immer auf der Bank und habe auf sie gewartet. Dann hat mich einmal die Kindergärtnerin mitgenommen, Kuchen essen. Und ja, dann hat die Schule 5-6 Stunden ausfallen lassen, die haben mich alle gesucht. Und
dein haben Papa mich dann, hat die Schule ausfallen lassen, um dich zu suchen.
Und die Lehrer auch. Die sind mich alle suchen gegangen. Die haben dann wieder natürlich Angst gehabt, es ist irgendwas in Entführung oder in der Richtung was passiert eventuell, weil das war ja immer, hat ja immer bei uns, über uns gehangen. Ja, dann fanden sie mich dann irgendwo in der Konditorei mit der Kindergärtnerin sitzen, Kuchen essen. Oder wie gesagt, beim Bademeister auf dem Schoß Kuchen essen.
Da waren sie erleichtert oder gab es da auch mal Ärger dann?
Nee, ich weiß nur, dass sie da einfach nur erleichtert waren und dass sie auch da niemanden Vorwurf gemacht hätten, weil meine Mama kam ja zu spät. Sie hat ja nur was Gutes, sie hätte vielleicht meiner Mama Bescheid sagen müssen. Aber meine Mutter war völlig aufgelöst, die kam, ich war nicht da.
Klar.
Ja, logisch. Und dann immer mit so einem Gedanken im Hinterkopf. Ja, aber ich fand das schön. Ich konnte machen, was ich wollte und habe dann auch die Gäste abgefangen und habe dann die Koffer reingetragen, die kleinen Taschen, habe dann Geld kassiert. Geschäftstüchtig, bis meine Mutter dahinter gekommen war. Und dann war meine Geschäftstüchtigkeit am Ende.
Ja. Dein Papa war später dann auch noch Lehrer an der Realschule in Kusel. Da war sein Schüler, witzigerweise Miroslav Klose, der wie er beim FCK gespielt hat und 2014 auch Weltmeister wurde mit der deutschen Nationalmannschaft. Wie hat die beiden das verbunden?
Mein Papa hat immer gesagt, Miro, du bist wie ich. Der kam ja auch so ganz schnell dann in die erste Mannschaft und eine Woche vorher stand er noch in der Westkurve und sagt, und du bist so wie ich und du bleibst auch so wie ich, du bist auch bodenständig. Und er hat ganz oft, wo ich nebendran gesessen habe, mit dem Tennis gespielt, die beiden, und im Landstuhl, in der Halle. Und da habe ich auch den Miro so ein bisschen kennenlernen dürfen. Und er hat, glaube ich, da schon vom Papa einiges auch als Lehrer angenommen. Und er ist auch tatsächlich meiner Ansicht nach der bodenständige Mensch geblieben, der ähnlich wie der Papa dachte und fühlte und die Werte auch hatte und auch deshalb Weltmeister wurde, auch diese Disziplin und Bescheidenheit. Und er war ja dann auf dem 85. Geburtstag nochmal vom Papa, den ich ausgerichtet hatte. Und mein Vater wusste natürlich von nichts. Ich habe das dann, eigentlich wollte es der Betzenberg machen, der hat es dann aber, FCK, der hat es dann nicht gemacht und dann habe ich das alles übernommen. Und habe dann alle angerufen, an die Breme oder de Miro oder wen auch immer. Hatte also mindestens 30 bis 40 Legenden sozusagen da und habe dann sie auch Hansi Müller so WhatsApp schreiben lassen. Horst, es tut uns so leid, wir wären gern gekommen, alle abgesagt, so auf die Art. Und dann war diese Veranstaltung, der große Geburtstag. Und ich habe das laufen lassen. Und Papas Gesicht wurde immer länger. Und ich habe schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hatte aber heimlich alle eingeladen, ins Kaminzimmer geführt. Und die habe ich dann, bin dann Musik laufen. Ein Freund, ein guter Freund, habe die Tür aufgemacht und bin mit denen rausgelaufen. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Also die Menschen, das waren fast 200 Leute, die da waren, die haben geweint tatsächlich. Das war ein so ergreifender, eine Riesenüberraschung. Und auch Spieler vom FCK waren damals noch dabei. Die sind gekommen, im Bus vorbeigefahren. Und Toni Marschall, wie immer, der war auch immer ein ganz treuer Freund vom Papa. Das war wirklich wunderschön. Und Uwe Seeler und auch Franz Beckenbauer, also da kann ich nur sagen, ganz, ganz, ganz tolle Menschen, tolle Sportler, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, tolle Fußballer, aber ganz tolle Menschen. Und Papa und Uwe, wenn sie die auf die Bühne gestellt haben, die zwei hätten 1000 Menschen unterhalten, ohne irgendeinen Moderator. Also denselben Humor. Und Franz habe ich noch ganz spät erlebt. Das war in München, da war de Lahm, de Matthäus, Papa und de Franz. Und da war auch Papa und de Franz beide schon so ein bisschen wackelig auf dem Bein. Aber auf einmal ging durch die so ein, beide so ein Ruck, also Matthäus und de Lahm, die haben dann zusammengesessen.
Alles Weltmeister, ne?
Alles, ja, aber aus verschiedenen Generationen. Die haben sich so verstanden, wenn sie das erlebt haben, was da für eine Energie entstanden ist. Da haben die Augen geleuchtet und da habe ich Franz auch noch mal so zum Schluss das letzte Mal eigentlich, glaube ich, wirklich noch mal erlebt. Und ich fand, er waren beide ganz tolle Menschen und sind ja auch ziemlich schnell nach Papa, dann auch der Uwe gegangen, ein halbes Jahr nach Papa. Für mich war das dann noch mal immer so ein Schock, weil wieder sowas aus meinem Leben oder vom Papas Leben gerissen wurde und das hat mir auch sehr leid getan.
Ja, und diese Disziplin, die dein Papa von sich eingefordert hat, hat er natürlich auch von seinen Schülern eingefordert,
ja,
hast du schon gesagt. Du hast später dann immer wieder ehemalige Schüler deines, ja, Papas auch getroffen. Was haben die über ihn erzählt? Was war er für ein Lehrer?
Sehr streng, hat viel erwartet, aber fair. Und das hat er zu mir immer gesagt, das so musst du auch sein zu Schülern. Du musst streng sein, aber fair. Und er sagt, für mich waren die Schüler, die gut in Sport waren, aber faul waren, das waren für mich viel schlimmer als die, die nicht so gut in Sport waren, aber sich angestrengt haben. Das war ihm viel, viel lieber. Auch in Moorbach, als wir dann nach Kusel zurückgegangen, also nach Vogelbach zurückgegangen sind, er nach Kusel gewechselt hat, haben die Schüler vorm Hotel gestanden, wir wollen der Ecke zurück, wir wollen der Ecke zurück. Und da hat man doch gesehen. Ich meine, da brauche ich gar nicht viele zu sagen. Die sind immer wieder gekommen und haben immer wieder gesagt, der Papa war ein toller Lehrer. Heute kommt immer noch, selbst eine Lehrerin bei mir auf die Schule kam und hat gesagt, dein Papa war mein Lehrer. Und ich so, oh, was? Tatsache. Also was ich Menschen kennenlerne, ich weiß gar nicht, ich dachte, mein Gott, wie viele Generationen hatte der mitgenommen. Ja, also jeder sagt hier, jeder Zweite sozusagen kommt und sagt, der Papa war mein Lehrer. Und er war toll und er hat mir viel beigebracht. Also was kann sich eine Tochter Schöneres wünschen, als zu hören, dass der Vater wirklich so eine Leuchtfigur auch im Leben anderer Menschen war.
So und viel hinterlassen hat.
Ja, also er hat Riesenspuren hinterlassen, in denen werde ich nie gehen können. Aber ich kann zumindest versuchen, drin zu laufen. Und ich habe jetzt dann auch seine Geschichte. Ich möchte natürlich nicht nur mein Papa steht für mich im Vordergrund, aber die ganze Mannschaft ist für mich wichtig. Das waren tolle Vorbilder. Die haben so viel geleistet. Und man sollte das bitte nicht vergessen, was sie für Deutschland geleistet haben, was sie für die deutsche Geschichte getan haben. Das Wunder von Bern darf nicht sterben.
Mit all dem, was du erlebt hast, ja auch die Schattenseiten und den Preis, den du für den Ruhm deines Vaters gezahlt hast, hast du auch mal drüber nachgedacht, den Namen Eckel abzugeben?
Also Eckel ist, ich bin mega stolz auf den Namen. Ich bin mega stolz auf meinen Vater. Und dann war die Entscheidung, nehme ich den Namen meines Mannes an, behalte ich den Namen. Mir war eigentlich schon klar, ich behalte den Namen. Erstens war der stolz, zweitens, es ist, wie es ist. Ich weiß ja, wie es ist, dass es auch Vorteile bringt. Ich meine, das brauche ich überhaupt nicht, hier schlechter oder kleiner zu reden. Das ist so. Und dessen war ich mir auch bewusst. Also ich war mir immer den Namen meines Vaters bewusst. Und man muss dazu sagen, man hat ganz viele Nachteile, aber man hat auch sehr viele Vorteile dadurch. Und das möchte ich auch gar nicht zurückhalten. Und Kinder, ich wollte immer Kinder. Und da meine große Schwester keine Kinder hat, war mir klar, ich möchte den Namen weitergeben. Und ich habe ja auch einen Sohn, der den wahren Namen auch weiterträgt. Und mein Mann hat auch sofort gesagt, er nimmt den Doppelnamen. Also das war überhaupt keine Frage.
Also bleibt der Name
Eckel bestehen. Ja, definitiv.
Dein Vater ist am 3. Dezember 2021 gestorben als letzter der 54er Weltmeister. 3 Jahre vorher habt ihr gemeinsam noch die Horst-Eckel-Stiftung gegründet und damit fördert ihr seitdem Bildung und Sport für Kinder, Jugendliche, aber auch für ältere Menschen. Auch damit wollt ihr die Werte deines Vaters und vor allen Dingen auch der 54er Weltmeister ja weiter pflegen und am Leben halten. Was wünschst du dir? Was für eine Erinnerung soll an deinen Vater erhalten bleiben?
An ihn als Mensch und als Sportler. Als Fußballer ist ganz klar, was er erreicht hat mit der deutschen Nationalmannschaft. Und ich möchte, dass das wirklich nie vergessen wird. Denn sie haben für Deutschland ganz, ganz viel geleistet. Was wäre gewesen, wenn Iran nicht getroffen hätte? Wo wäre Deutschland heute? Wo wäre der DFB heute? Wo wäre der FCK heute? Ich bezweifle, dass sie genau dort wären, wo sie jetzt wären. Und ich glaube, dass nicht nur mein Vater dankbar hat sein sollen, deshalb, sondern auch vielleicht die Institution dankbar dafür, dass es die 54er Nationalmannschaft gibt. Und die Sepp Herberger Stiftung ist ja unter dem Dach vom DFB. Und ich habe mich da ein bisschen unabhängig gemacht, weil ich sage, das ist eigentlich eine Familienangelegenheit, eine Familienstiftung. Mhm. Ich habe den Vorschlag mit Papa abgesprochen, mit der ganzen Familie abgesprochen. Und da hat auch jeder gesagt, ja, das ist okay, weil er hat so viel für andere Menschen getan. Und um den Namen zu erhalten und in seinem Namen was Gutes zu machen, legen wir die Stiftung an. Und es ist eine kleine Stiftung. Es ist ganz klar, das Vermögen kam ja aus der Familie. Ich kämpfe da immer noch mich so ein bisschen voran und ich bin natürlich für alle Unterstützung, die man uns für die Horst-Eckel-Stiftung zukommen lässt, dankbar. Denn ich möchte so viel Gutes tun. In seinem Namen so viel Gutes tun. Und das kann ich eben auch nur, wenn das Stiftungsvermögen ein bisschen aufgestockt wird. Das ist halt eine kleine Stiftung, aber ich glaube, wenn die Menschen sich dessen wieder bewusst werden und merken, was das für wirklich für Menschen waren mit einem ganz klaren Charakter und für andere so viel getan haben, dass dann mit Sicherheit auch wieder der Glaube an die Werte dieser Mannschaft wachgerufen werden. Und das wäre so, so wertvoll. Ich habe immer das Gefühl, die sind da oben zusammen, die spielen Fußball, die gucken auch runter oder wo auch immer sie sind. Ich glaube ja da ganz fest dran. So über das eine oder andere würden sie manchmal den Kopf noch schütteln, aber sie wären stolz. Und mein Papa hat immer gesagt, wenn jemand das Erbe weiterträgt, wenn nicht du wärst, dann halt die Fahne hoch.
Und das machst du unter anderem eben mit der Horst-Eckel-Stiftung und auch mit deinem Buch Der Preis des Ruhms. Du hast schon häufiger gesagt, ja, was dir dein Papa auch mitgegeben hat, aber was würdest du sagen, was ist so das Wichtigste, was er dir fürs Leben mitgegeben hat, was du jetzt auch an deine beiden Kinder
weitergibst? Menschlich zu sein, sich nicht über andere Menschen zu stellen, sondern den Mensch so versuchen kennenzulernen, wie er ist, hinter die Fassade schauen, was ich mir immer gewünscht hätte, dass man mich sieht und ja, dass ich Fehler machen darf. Dass ich aber aus diesen Fehlern lernen muss, aufstehen und weitermachen. Und ich habe ja mein zweites Buch schon geschrieben. Das ist ein Kinderbuch, ein pädagogisches Kinderbuch, auch mit dem Hintergrund im Wunder von Bern. Also ich beschreibe mich da als 10-Jährige und die im Souvenirraum sitzt, in das Buch von Fritz Walter reingezogen wird und dann nochmal Papas Leben abläuft, aber mit einem Schatten im Hintergrund, der versucht, die Geschichte zu ändern, also das Abenteuer auch. Und dass ich dann zum Schluss erkenne, dass dieser Schatten wächst durch meine Ängste und mein fehlendes Selbstbewusstsein und dass ich so war oder so bin, wie ich bin, gut bin. Und das möchte ich den Kindern draußen mitgeben. Ich habe aber auch pädagogisch gedacht, weil ich habe also hinter jedem Kapitel 4 Fragen zum Text, 3 Bewegungsaufgaben, 2 für draußen, 1 für drinnen und eine Knobelaufgabe, weil ich einfach, mein Sohn hat Legasthenie, also Lese-Rechtschreibeschwäche, ich habe sie immer noch und habe trotz dieser Lese-Rechtschreibeschwäche, die niemand erkannt hat, Deutsche Literaturwissenschaft studiert, habe 2 Bücher geschrieben, bin schon an einer Kinderreihe dran, über Redondo Beach. Also wie Annette Blyton das mit 5 Freunden geschrieben hat, setze ich ein bisschen weiter. Und mir macht das Schreiben unheimlich viel Spaß. Und darauf habe ich immer Bücher gesucht, wo mein Sohn so lernen kann, lesen. Und das gibt's so gut wie gar nicht. Und da dachte ich, okay, dann mache ich das jetzt. Und auf dieses Kinderbuch bin ich sehr stolz.
Und da ja, folgst du auch deinem Papa, der auch immer gerne junge Leute gefördert hat. Definitiv. Was glaubst du, wie hätten er und deine Mutter das Buch gefunden?
Sie wussten das ja. Ich habe ja schon angefangen zu schreiben, als beide noch gelebt haben. Ich habe ja mit beiden drüber gesprochen, habe auch gefragt, ob ich private Bilder veröffentlichen darf. Und mein Vater hat gesagt, ja, mach das. Meine Mama dann wieder so, aber nicht so viel erzählen, ne? Also wenn, dann respektvoll und mit Anstand. Und ja, haben mir auch erlaubt, dass ich die Bilder dann veröffentliche. Ich habe erst eigentlich nur für Papa, über Papa schreiben wollen, sein Leben. Und nach seinem Tod und späterhin hat sich das dann alles gewandelt. Und ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ich sollte mal nach außen treten und meine Stimme erheben. Und das habe ich mit diesem Buch getan, habe aber dennoch immer meine Eltern respektvoll, voll mit Liebe und Dankbarkeit auch beschrieben. Und so war es auch. Es waren zwei ganz tolle Charaktere, zwei ganz tolle Menschen, wo ich nur sagen kann, auch jetzt, Mama und Papa, ich habe euch total lieb. Ich hoffe, ihr seid stolz auf mich und ich danke euch für das, was ihr für mich getan habt.
Dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute und ja, vielen Dank, dass du heute dein Leben als Tochter eines Fußballweltmeisters mit uns geteilt hast. Danke für das Gespräch.
Ich habe zu danken, es war sehr schön und es bringt mir immer wieder ganz viel zurück und bringt mir eben auch sehr viel. Also es ist ein Geben und ein Nehmen. Ich sage danke und ich wünsche jedem draußen, jedem Zuhörer und Zuhörerin alles Glück der Welt.
Aus dem Leben als Podcast. Jede Woche neu in ARD Sounds.